HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
Heute erwartet Sie die 20. Folge. Und da fragt Alexander Schmidt, kann man die Finanzmärkte bändigen?
Ende 2007 ist die Welt an den Finanzmärkten noch in Ordnung. Der deutsche Aktienindex klettert über 8000 Punkte. Es fehlt nicht mehr viel bis zu einem neuen Rekordhoch. Dann kommen die Einschläge plötzlich immer näher. Die fünftgrößte US-Investmentbank Bear Stearns ist pleite. Die gerade erst privatisierten amerikanischen Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac werden wieder verstaatlicht. Die Investmentbank Lehman Brothers bricht zusammen. Und der Münchner Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate muss vom Staat vor dem Zusammenbruch gerettet werden. Inzwischen ist Herbst. Panik an den Börsen. Die Aktienkurse sind in freiem Fall. Daraufhin senken die großen Notenbanken die Zinsen in mehreren Schritten bis auf nahe 0%. Milliardenschwere Rettungsprogramme für die Banken werden auf den Weg gebracht. Die Staats- und Regierungschefs kommen überein, so kann es nicht weitergehen.
Das Wesentliche ist, dass wir eine neue Architektur, eine neue Verfassung der Finanzmärkte aufbauen,
sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel im Jahr 2008. Und
Politik darf nicht hinterherrennen, Politik muss gestalten.
Gestalten mit Blick auf die Finanzmärkte heißt kontrollieren und regulieren. Der Gedanke dabei:
Wir wollen sicherstellen, dass es in Zukunft keine weißen Flecken mehr gibt auf der Landkarte unserer Welt, wenn es um Finanzmarktprodukte geht, wenn es um die Teilnehmer des Marktes geht und wenn es um die Instrumente geht.
Seitdem haben sich die Regierungschefs und Finanzminister unzählige Male zusammengesetzt, um das Weltfinanzsystem umzubauen und stabiler zu machen. Thomas Mayer, früherer Chefvolkswirt der Deutschen Bank und Direktor des Flossbach von Storch Research Institute.
Es ist einiges an Fortschritt passiert, aber ich denke, was wir nicht geschafft haben, ist, das System selbst zu hinterfragen. Es bleiben also weiterhin die Risiken, die von unserem Kredit- und Geldsystem für die wirtschaftliche Stabilität ausgehen.
Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Helmut Siegmann, Professor für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht an der Goethe-Universität Frankfurt.
Es ist sehr viel geschehen. Es sind sehr viele neue Vorschriften erlassen worden und alte Vorschriften sind geändert worden. Ob aber tatsächlich das Finanzsystem als Ganzes gesehen deutlich stabiler geworden ist, würde ich mit einem kleinen Fragezeichen versehen.
Grundsätzlich überzeugt von den neuen Vorschriften ist Carsten Burhop, Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien.
Mit der Regulierung verhindert man eigentlich immer, dass die letzte Krise nochmal auftaucht. Insofern ist Regulierung wichtig, weil eben so die Möglichkeit, Krisen zu haben, eingeschränkt wird.
Martin Götz, Professor für Regulierung an der Frankfurt School of Finance, hält von immer neuen Regeln und Vorschriften dagegen wenig.
Man muss das Spiel etwas neu aufsetzen an manchen Stellen und dadurch auch neue Gegebenheiten schaffen, die dann unter Umständen eine Regulierung der Marktteilnehmer selbst mit sich bringt, ohne jetzt den Sheriff zu spielen, der sagt, so machen wir es und nicht anders.
Zum Teil treffen hier unterschiedliche Philosophien aufeinander. Die einen setzen bei der Regulierung der Finanzmärkte auf detaillierte Vorschriften und strengere Regeln, die anderen auf den großen einheitlichen Rahmen, innerhalb dessen sich die Investoren oder Banken bewegen. Die Geldinstitute als Mitverursacher der weltweiten Finanzkrise stehen seit 2008 unter verschärfter Beobachtung der Politik. Kanzlerin Angela Merkel hat versprochen:
Nie wieder wird es notwendig sein, dass Steuerzahler dafür eintreten müssen, dass große Banken zusammenbrechen und dann praktisch ein erpresserisches Potenzial entwickeln und Steuerzahler diese Banken retten müssen.
Michael Kötter, Professor für Banken und Finanzen an der Frankfurt School of Finance, hält von diesem Versprechen nicht viel.
Ich denke, das ist Politik. Ich denke, das ist eine Aussage, die so nicht aufrechtzuerhalten ist. Und das ist sicherlich nicht möglich zu versprechen. Nein.
Wie können die Steuerzahler in Zukunft also geschützt werden, wenn Banken in Schieflage geraten? Eine Antwort lautet, die Institute brauchen mehr Kapital. Und im Zweifel müssen andere herangezogen werden.
Wenn etwas schief geht, muss die Bank aus eigener Tasche in der Lage sein zu versichern. Wir haben die neuen sogenannten Bail-in-Rules mit der neuen Regulatorik. Das bedeutet auch, Menschen, die der Bank Geld geliehen haben, müssen sogar im Extremfall bereit sein, dieses geliehene Geld in Anteile umzuwandeln. Wir werden also von Verleihern von Geld zu Eigentümern der Bank qua Zwang.
Sagt Professor Michael Kötter. Mit dem Risiko, dass im schlimmsten Fall dieses geliehene Geld auch weg sein kann. Diese sogenannten Bail-in-Vorschriften, die Gläubiger einer Bank an möglichen Verlusten beteiligen, sind ein wichtiges Element der EU-Richtlinie zur Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten. Daneben kommt ein weiterer Vorschlag zum Einsatz. Die Geldhäuser, auch Universalbanken genannt, sollten aufgespalten werden in zwei Teile. Der eine verwaltet das Geld der Sparer und verleiht die Einlagen in Form von Krediten. Der andere betreibt Handel, beispielsweise mit Aktien, Anleihen oder Devisen. Den Gedanken dahinter erklärt Michael Kötter von der Frankfurt School of Finance.
Wir müssen versuchen, Funktionen, die die Bank ausübt, stärker in organisatorisch abschließbaren Einheiten zu trennen, um im Falle eines Verlustes, der eben nur in der Einheit A anfällt, diesen einkapseln zu können, abschirmen können vom Rest der Bank, der vielleicht sehr gesund ist und meine Spareinlage auch hat.
Konkret geht es darum, das vermeintlich riskantere Handelsgeschäft, das sogenannte Investmentbanking, im Falle eines größeren Verlustes nicht durch die Spareinlagen der Kunden auffangen zu müssen. Deutschland hat, wie andere europäische Staaten, inzwischen ein eigenes Trennbankengesetz beschlossen. Es sieht vor, dass Geldinstitute ihren Handel in eigenständige Tochtergesellschaften ausgliedern müssen. Kritiker bemängeln die vielen Ausnahmen und den starken Einfluss der großen Banken bei der Formulierung des Gesetzes. Außerdem fehle eine einheitliche europäische Regelung. Das Geld der Kunden soll besser geschützt werden. Wird damit das System insgesamt auch sicherer? Professor Helmut Siegmann von der Goethe-Universität Frankfurt hat Zweifel.
Durch die Menge der neuen Regeln und Vorschriften wird dieses Aufsichtssystem immer unübersichtlicher. Hinzu kommen weitere neue Einrichtungen, die die Finanzmärkte kontrollieren sollen. Alles das zusammen macht das System der Aufsicht so komplex, dass kaum noch abzuschätzen ist, welche Hintertüren noch bestehen und welche Möglichkeiten für findige Finanzingenieure noch bestehen.
Das sieht auch der Ökonom Thomas Mayer so.
Jetzt kann man versuchen, dieses System besser in den Griff zu kriegen, wenn man daran vertraut, dass staatliche Instanzen hier das umfassende Wissen haben. Ich fürchte nur, das haben sie nicht. Wir werden vermutlich wieder Löcher in der Regulierung finden. Wir werden sehen im Nachhinein, wenn wir die nächste Finanzkrise haben, dass die Regulierung wieder nicht funktioniert hat.
Je strenger die Regeln, umso mehr Geschäfte mit dem Geld wandern in die Hinterzimmer des Finanzmarktes, in die Grauzonen. Beispiel Schattenbanken. Martin Hellmich, Professor für Risikomanagement an der Frankfurt School of Finance.
Zunächst mal ganz abstrakt gesprochen ist eine Schattenbank eine Institution, die Bankgeschäft betreibt, ohne die dafür notwendige Banklizenz zu besitzen und ohne auch einer entsprechenden Regulierung zu unterliegen.
Das können zum Beispiel Tochtergesellschaften von Banken sein oder Kredit- und Geldmarktfonds, die vom Gesetzgeber kaum kontrolliert werden. Zu den bekanntesten Schattenbanken gehören der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock oder der chinesische Online-Händler Alibaba, der einen der größten Geldmarktfonds der Welt betreibt. Nach Schätzungen des Internationalen Währungsfonds IWF sind Schattenbanken in den USA für mehr als die Hälfte der Kreditvergabe verantwortlich. In der Eurozone für gut ein Viertel. Extrem schnell wachsen sie in China, sagt Martin Hellmich.
So hat sich das Geschäft tatsächlich in Schattenbanken verlagert. Ja. Und diese Schattenbanken wiederum refinanzieren sich dann aber über die Banken. Also mit anderen Worten, das Kreditrisiko existiert eigentlich noch, nur es existiert jetzt für die Bank auf indirektem Weg und nicht mehr auf direktem Weg und ist natürlich dann auch nicht mehr der Aufsicht so sichtbar, weil es nicht mehr direkt in den Bilanzen auftaucht, sondern eigentlich nur indirekt über die Verbindung zur Schattenbank.
Das Schattenbankensystem hatte einen wesentlichen Anteil an der US-Immobilienblase, deren Platzen im Jahr 2007 ein globales Finanzbeben ausgelöst hat. Leichtfertig wurden jahrelang billige Hypotheken vergeben, teilweise sogar an Kunden, die sie gar nicht bezahlen konnten. Diese Kredite wurden dann in Anleihen verpackt und an Investoren und Banken verkauft. Doch als die Kreditblase platzte, standen die Banken selbst am Abgrund. Die Regulierer sind sich dieser Gefahr inzwischen durchaus bewusst. Doch international einheitliche Vorschriften gibt es auch hier noch nicht. Schattenbanken, so sagt Martin Helmich, stellen nicht nur ein unkontrolliertes Risiko dar, sie bieten vielen Firmen auch eine Chance.
Wenn ich beispielsweise ein Unternehmen bin und ich möchte von einer Bank einen Kredit haben, dann muss ich normalerweise Sicherheiten stellen. Diese Sicherheiten unterliegen gewissen Anforderungen. Zum Beispiel, ich stelle mein Unternehmensgebäude als Sicherheit zur Verfügung. Wenn ich ein Unternehmen bin, was eher beispielsweise ein Unternehmen der IT-Branche zum Beispiel, das Geschäft eher virtuell ist, es gibt also sehr wenig reale Vermögenswerte, die sich für Sicherheiten qualifizieren. Und ich bin ein Start-up, habe gar keine Sicherheiten. Mein Wert besteht aus dem Wissen meiner Mitarbeiter. Dann bin ich eigentlich als Kreditnehmer nicht für eine Bank geeignet. Das Geschäft von der Bank passt da nicht so richtig drauf. Ja. Und da ist natürlich dann die Frage, gibt es irgendwelche alternativen Refinanzierungsquellen? Und da kommen dann Schattenbanken in der Tat zum Tragen. Und insofern muss man sagen, ist eine Schattenbank auch nicht immer nur schlecht. Ja, man hört ja, der Begriff Schattenbank trägt da so einen negativen Touch in sich. Schattenbanken spielen auch durchaus zum Teil eine sehr wichtige Rolle.
Insbesondere für junge Unternehmen sind sie eine alternative Finanzierungsquelle. Andernfalls hätten sie kaum eine Chance, an bezahlbare Kredite heranzukommen. Investoren können bei ihnen auch Geld anlegen und bekommen mitunter eine höhere Rendite als bei einer klassischen Bank. Allerdings zum Preis eines höheren Risikos. Weniger Risiko war die Ansage der Politik nach der weltweiten Finanzkrise. Deshalb sollten die Verursacher nicht nur strenger beaufsichtigt werden. Sie sollten die finanziellen Folgen der Bankenrettung mittragen. Einen fairen Beitrag leisten, wie die EU-Kommission es 2011 formulierte. Sie schlug deshalb die Einführung einer Finanztransaktionssteuer vor. Der Steuersatz sollte 0,1% auf den Handel von Aktien und Anleihen und 0,01% für Derivate von Aktien und Anleihen betragen. Mit dem Finanzprodukt Derivat spekulieren Investoren darauf, dass der Preis eines Wertpapiers oder der Kurs einer Währung in Zukunft steigen oder fallen wird. Eingeführt worden ist die Finanztransaktionssteuer bislang nur in Frankreich und Italien, allerdings unter Einschränkungen. Insgesamt sind es 11 EU-Länder, die diese Abgabe planen. Deutschland gehört dazu. Konsequenzen könnte sie auch für normale Bankkunden, Arbeitnehmer und Pensionäre haben, sagt Helmut Siegmann, Professor für Geld-, Währungs- und Notenbankrecht an der Goethe-Universität Frankfurt.
Durch eine umfassende Finanztransaktionssteuer, die auch geografisch alle Länder umfassen müsste, um Schlupflöcher zu vermeiden, würde auch der kleine Sparer und Steuerzahler belastet werden. Und das soll ja nicht der Sinn der Sache sein.
Untersuchungen haben gezeigt, dass vor allem langfristige Sparpläne mit Fonds für die Altersvorsorge davon betroffen wären. Die Abgabe würde auch indirekte Anlagen, beispielsweise über Pensionskassen oder Versicherungen treffen, die für ihre Kunden Finanztransaktionen durchführen. Wie sieht es mit dem zweiten Versprechen aus, das die Finanztransaktionssteuer einlösen sollte? Mit ihrer Hilfe sollten spekulative Geschäfte eingedämmt werden. Christoph Schallast, Anwalt und Professor für Rechtswissenschaften an der Frankfurt School of Finance.
Also wir haben schon eine Tendenz in den letzten Jahren beobachten können, dass es immer mehr Transaktionen gibt, sehr kurzfristige Transaktionen. Und wenn die Politik da regulierend eingreifen will, was sie sich zum Ziel gesetzt hat, dann tut sie das richtig aus dieser Sicht. Ob das notwendig ist, eine andere Frage. Aber sie erreicht vermutlich das, was sie erreichen will. Und das ist das Beste, was man von einer Steuer sagen kann.
Dem stimmt auch Max Otte zu, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule Worms.
Finanztransaktionssteuer bremst marktwirtschaftlich die Spekulation ein, ohne sie zu verbieten. Sie ist damit das ideale Steuerungsinstrument.
Abbremsen sollte sie auch den Hochgeschwindigkeitshandel an den Börsen, den nicht wenige als eine ernsthafte Gefahr für die Stabilität der Finanzmärkte ansehen. Die Finanzmarktprofis haben für ihn inzwischen viele Begriffe entwickelt. Hochfrequenzhandel, Flash oder Algo-Trading. Stefan Scharfetter, ein Händler der Baader Bank an der Frankfurter Börse, erlebt täglich die ultraschnelle Konkurrenz.
Wir sind hier auch mit einer guten Technik unterwegs. Das kann man dann vergleichen. Wir fahren vielleicht mit einem Golf GTI durch die Gegend und ein Algo-Trader, der sitzt vielleicht in einem Ferrari vergleichsweise. So sind dann die technischen Unterschiede oder die Leistungsunterschiede.
Die Hochgeschwindigkeitshändler werden auch deshalb Algo-Trader genannt, weil ihre Computerprogramme auf mathematischen Algorithmen aufbauen. Es sind Anweisungen, wie sie sich etwa beim Kauf oder Verkauf von Aktien innerhalb von Sekundenbruchteilen verhalten sollen.
Es geht also da um Zehntel Cent manchmal nur oder um einen Cent, einen halben Cent, aber das so oft und so schnell wie möglich am Tag. Und wenn sie gut sind und am Tag 1500, 2000, 3000, 4000 Geschäfte machen und an diesen Geschäften dementsprechend immer nur mit der dritten oder vierten Kommastelle verdienen und natürlich großes Volumen handeln, da reden wir nicht von 100 Stücken oder 500 Stücken, die da gekauft oder verkauft werden, da reden wir von 10.000 oder 15.000 oder auch 25.000 Stücke und da macht es dann einfach die Masse und die Schnelligkeit, da wird der Gewinn raus erzielt.
Hinzu kommen allerdings auch zweifelhafte Methoden, sagt Yvonne Hofstetter, Datenmanagerin von Terramark Technologies in München und Buchautorin.
Die Auftragsbücher werden insofern manipuliert, als dass Scheinorders von Flash-Tradern eingestellt werden, um zu sehen, bewegt sich der Markt in eine Richtung oder respektive den Markt tatsächlich in eine Richtung zu bewegen. Das nennt man Momentum Ignition, wenn man einen bestimmten Trend auslöst, indem man eine riesige Order einstellt, die man aber eigentlich gar nicht ernsthaft ausführen möchte. Und so wird man eben den Markt manipulieren. Eigentlich sind das Marktmanipulationen, die nicht erlaubt sind. Trotzdem sehen wir das in ganz großem Stile. Es gibt auch eine große Lobby im Bereich des Hochfrequenzhandels.
Hinter den Hochfrequenzhändlern stehen oft große Banken. Sie versprechen den Börsenbetreibern über den ultraschnellen Handel hohe Umsätze, an denen beide verdienen. Das Problem dabei, Maschinen können auch falsche Befehle ausführen, sagt Händler Stefan Scharfetter.
Für die eine oder andere größere Kursschwankung, die wir erlebt haben, es ist ja noch nicht so richtig nachgewiesen worden, aber dass da Algo-Händler mit ihre Finger im Spiel hatten, das ist eigentlich ganz klar.
Das berühmteste Beispiel ist der 6. Mai 2010. An den amerikanischen Börsen brachen die Kurse innerhalb von Minuten ein und erholten sich genauso schnell wieder. Börsenprofis nennen das einen Flash-Crash, einen Sekundeneinbruch.
Dadurch, dass eben die Börsenplätze weltweit miteinander vernetzt sind über das Internet, kann es eben möglich sein, dass sich so ein Fehler, so ein Flashcrash relativ schnell über den ganzen Globus weiter verbreitet und die Finanzmärkte runterreißt, wenn Sie so wollen, ohne dass wir etwas machen können.
Spätestens dann kann es gefährlich werden an den Finanzmärkten. Was also tun, wenn Hochgeschwindigkeitscomputer einen Börsentrend nach oben oder nach unten beschleunigen, wenn die Kurse verrückt spielen?
Kann man es stoppen, wenn Maschinen mit Maschinen handeln? Nein, institutionelle Börsenhändler sagen, das ist eine perverse Parallelwelt, die wir da gebaut haben, die wir eigentlich auch nicht mehr unter Kontrolle haben.
Lassen sich Finanzmärkte überhaupt kontrollieren? Oder sind sie jenes wilde Tier, von dem der berühmte kanadische Verhaltensökonom Hersh Chaffrin spricht? Hartmut Klimt, Philosophieprofessor an der Frankfurt School of Finance, sagt:
Was heißt hier wildes Tier? Erstens ist es nicht so, dass es den Markt in gleicher Weise gibt, wie es den korporierten Akteur, Staat oder Regierung gibt. Die zerfällt ja auch irgendwie in Teile, aber es ist viel integrierter. Zweitens muss man eben auch sehen, wenn sie den Menschen Vertragsfreiheit in bestimmten Bereichen geben, dann fangen die irgendwas mit der Vertragsfreiheit an. Und wenn sie diese Freiheit geben, haben sie darüber keine Kontrolle. Jetzt meinen manche Menschen, na gut, dann geben wir eben keine Vertragsfreiheit, wir regulieren alles durch. Der Preis, den wir dafür zahlen würden, wäre uns vermutlich viel zu hoch. Das heißt, dieser Kontrollverlust, den viele von uns beklagen gegenüber dem Markt, ist natürlich auch erwünscht. Denn wenn wir ihn vollkommen kontrollieren könnten, hätten wir auch seine guten Seiten nicht, die Innovationskraft zum Beispiel.
Das sieht auch Finanzanalyst Joachim Goldberg so, mit einer Einschränkung.
Wenn ich anfange, an der einen Ecke etwas zu beeinflussen durch Intervention, hat es natürlich Wirkungen auf andere Seiten des Finanzmarktes. Das heißt also, wenn ich versuche, jedes Tor zuzumachen von Angebot und Nachfrage, dann kann es zwei Reaktionen geben. Das eine ist, ich bringe den Finanzmarkt total zum Erliegen, weil keiner mehr handeln will. Denn wenn ich zum Beispiel ein Verkaufsverbot von Aktien bekomme, wenn ich also nicht meine Aktien nicht gekauft habe, verkaufen kann, wie ich möchte, dann lasse ich meine Finger davon. Das heißt also, es gibt gar kein Interesse mehr an dem Finanzmarkt. Das andere ist natürlich, weil wir global so stark verwoben sind, ist, dass die ganze Geschichte irgendwann explodiert und uns um die Ohren fliegt. Insofern ist es ein Tier, was sehr schwer zu bändigen ist.
Der Amerikaner Hersh Shefrin sagt,
man kann ihn auf Dauer nicht bändigen. Gier und Angst lassen sich nicht ausschalten.
Beispiel Gier. Die Hoffnung, dass Besitz beliebig vermehrbar sei, ist trügerisch. Geld bleibt nun mal eine Illusion und Zinsen sind eine Spekulation. Diese einfachen ökonomischen Wahrheiten sind vielen Menschen nicht zu vermitteln, weil sie glauben, dass mehr für sie drin ist. Psychologen und Verhaltensforscher nennen das Selbstbetrug, auch mit Blick auf drohende oder tatsächliche Verluste. Denn sie schmerzen uns stärker, als uns Gewinne glücklich machen. Die israelisch-amerikanischen Psychologen Daniel Kahneman und Amos Tversky haben dieses Phänomen der Verlustaversion entdeckt. Mit ihren Ergebnissen, die einige irrationale Verhaltensweisen zutage gefördert haben, sind Zweifel an der Idee des Homo economicus aufgekommen. Es war die Annahme, dass der Mensch ein rationaler Entscheider sei. Vereinfacht könnte man auch sagen, der immer die richtige Entscheidung trifft.
Man muss anerkennen, dass die alte These, dass die Finanzmärkte immer effizient sind und einigermaßen klar den richtigen Preis treffen, dass die nicht zutreffen kann. Es gibt zu viele empirische Gegenbeispiele und Sie können auch ins Labor gehen und dort eben Blasen und Herdenverhalten künstlich erzeugen. Es spricht also viel dafür, dass die menschliche Psychologie nicht dem rationalen Homo economicus entspricht. Und deswegen werden die Börsen es vermutlich auch nicht schaffen, über kurze Frist diese Schwankungen, die uns solche Sorgen machen, auszugleichen.
Krisen werden damit zu einem festen Bestandteil der Finanzmärkte. Franz Josef Leven, Direktor des Deutschen Aktieninstituts, sagt,
die Tatsache, dass es halt in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen zu Blasen kommt und zu Hysterien kommt, ist eine Begleiterscheinung der Börse. Und ich glaube nicht, dass man diesen Nebeneffekt oder diese Nebenwirkungen abstellen oder abschaffen kann, weil es irgendwo in der menschlichen Psychologie auch so verankert ist, dass solche Dinge regelmäßig passieren. Es wäre natürlich schön, wenn die Börsenkursentwicklung glatter verliefe und ohne diese spekulativen Übertreibungen und die anschließenden Kursstürze und die damit verbundenen Verteilungswirkungen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich der Preis, den wir für die Börse zahlen müssen. Und wenn wir die Börse nicht hätten, sehen wir, glaube ich, sehr viel schlechter aus als jetzt.
Denn hier treffen Investoren auf Unternehmen. Die einen wollen am Wachstum teilhaben, die anderen brauchen das Geld, um wachsen zu können. Aktienhändler Stefan Scharfetter geht davon aus, dass diese wichtige Funktion der Börse auch in Zukunft gefragt sein wird. Ihm bereitet allerdings die technologische Aufrüstung Sorgen.
Ich glaube schon, dass die Börse noch weiter existieren wird, weil so ein Marktplatz da sein muss, wo Aktien gehandelt werden können. Man muss sich halt nur darauf einrichten, dass es keine Waffengleichheit, um das mal so zu sagen, mehr unter den Marktteilnehmern gibt. Also die, die auf dem technisch höchsten Niveau sind, das sind dann auch keine großen Banken mehr, das sind dann kleine Fintech-Unternehmen, wie sie so schön heißen. Das sind die, die in Zukunft hier das Marktgeschehen bestimmen werden.
Fintech ist eine Wortneuschöpfung aus den Begriffen Financial Services und Technology. Sie wird häufig als Synonym für Start-ups verwendet, die innovative Finanztechnologien entwickeln. Die Rede ist von kleinen IT-Firmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen das Bankgeschäft vereinfachen wollen. Zum Beispiel mit Apps für die Kontoführung, mit privaten Plattformen für Kreditfinanzierungen oder mit Robotern als Anlageberater. Diese jungen, innovativen Firmen und die Hochgeschwindigkeitshändler werden einiges revolutionieren, sagen viele. Spätestens in einigen Jahren dürfte klar sein, wie diese Revolution aussehen wird.
Alexander Schmidt war der Autor der 20. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Alle Funkkolleg-Folgen zum Nachhören und vertiefende Informationen zu den einzelnen Sendungen finden Sie auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de. Und zum Nachlesen gibt's das Buch zum Funkkolleg. Es ist im Campus Verlag erschienen und trägt den Titel Welt der Wirtschaft.